Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
Heute möchte ich mit dir über ein Investment sprechen, welches seit über 5000 Jahren die Aufmerksamkeit der jungen Burgfräulein auf sich zieht und heute nur noch sehr, sehr selten in ganz kleinen Mengen gefördert und gefunden wird. Ich möchte mit dir heute über Farbedelsteine sprechen und habe mir zu diesem Thema den Experten in Europa, wenn nicht sogar weltweit, eingeladen. Lieber Dr. Thomas Schröck, sei mir herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal.
Servus Florian, danke für die Einladung.
Also ich bin heute richtig aufgeregt, Thomas, und es ist nämlich immer dann, wenn ich neue Sachen lernen darf. Also diejenigen, die dem Kanal und unserer Community schon länger folgen, wissen, dass ich diesen Kanal quer vergewaltige, um mein eigenes Wissen anzureichern. Und das Lustige ist, meistens ist es dann auch so, dass unsere Community auch davon profitiert. Und deswegen habe ich mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht zu deinem Buch. Also du siehst, das ist auch schon ein bisschen abgegriffen. Ich hatte das im Flugzeug dabei und überall, habe quasi da drauf geschlafen und habe jetzt einige Fragen an dich.
Ja, gerne. Ich freue mich drauf.
Bevor wir auf die Fragen eingehen, willst du vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen mehr zu dir sagen, lieber Thomas, was du so machst, wo du herkommst und wo du vor allem diese ganzen Farbedelsteine, das Wissen darum und wo du sie findest und was du da heute damit alles machst.
Ja, gerne. Also ich habe eine lange Verbindung zu Edelsteinen. Ich habe begonnen, Mineralien zu sammeln, also ungeschliffene Edelsteine, als ich 8 Jahre alt war. Mein Papa hat vom Jagen am Felbertauern in Österreich einen Bergkristall mitgebracht. Ich war so begeistert, dass ich begonnen habe, Mineralien zu sammeln. Meine Eltern waren so lieb und sind mit mir wirklich Steine klopfen gegangen, quer durch Österreich, Deutschland. Und ich bin mit etwa 14 Jahren umgestiegen auf geschliffene Edelsteine. Mein Papa, ich bin nicht erblich vorbelastet, also Papa war angestellter Elektriker. Und mein Papa hat gesagt, das finanziere ich dir nicht, lass dir was einfallen. Also habe ich ein bisschen illegalerweise mit 15 begonnen, mit Edelsteinen zu handeln. Habe mit 20 Jahren ein Juweliergeschäft eröffnet, habe als Unternehmer einige Fehler gemacht, vieles gelernt als Unternehmer. Ich wollte immer studieren, habe dann Betriebswirtschaft, meinen Master gemacht und meinen Doktor in Volkswirtschaft und Jus. Und die Steine haben mich immer begleitet. Und 2008 stand ein sehr vermögender Kunde vor der Tür und hat gesagt, ich habe viele Anlageprodukte. Er hatte damals 285 Wohnungen zum Beispiel. Er hatte Gold, er hatte andere Metalle und hat gesagt, ich möchte etwas haben, das klein ist, das leicht einzustecken ist, das leicht weiterzugeben ist und höchste Wertkonzentration hat. Ja, und so hatte ich mein Unternehmen 2008 ausgerichtet auf sogenannte Investmentsteine. Und du hast ja schon gesagt, Florian, der Edelsteinmarkt hat ja zwei Ausrichtungen. Das sind einerseits die Diamanten und andererseits die Farbedelsteine. Naja, damals habe ich Marktresearch gemacht und die Sache hat auch wirklich dann funktioniert. Der Diamantmarkt ist anders, als alle das glauben. Diamanten sind weitaus häufiger, als die Menschen das denken. Es gibt große Firmen, die den Markt komplett kontrollieren. Und so hat der Diamant eine geringere Preisentwicklung, als die Menschen glauben. Also seit 2008 hat der Diamant im Durchschnitt 1% zugelegt pro Jahr. Naja, ist nicht allzu viel. Dagegen Farbedelsteine, also wir sprechen hier vor allem von Rubin, Saphir und Smaragd. Und wir haben spezialisiert auf die Nische der sogenannten Unbehandelten. Das heißt, der Stein ist geschliffen, aber nicht von Menschen in seiner Reinheit oder in seiner Farbe beeinflusst. Beim Juwelier sind fast heute alle Steine behandelt. Wir sind auf die Originale sozusagen spezialisiert. Ich hatte großes Glück. Ich habe damit 2008 begonnen. 2010 haben die großen Auktionshäuser der Erde begonnen, alle ihre Ware zu unterscheiden in behandelt und unbehandelt. Daraufhin sind die unbehandelt, also naturfarbenen Steine, extrem im Wert gestiegen. Und das war unser Glück. Und so können wir heute auf 27 Jahre insgesamt Wertentwicklung zurückschauen. Und da sind Rubine, Saphire, Smaragde so 6-8% per anno geometrisch gestiegen. Das heißt, wir haben es nicht mit was Spekulativem zu tun, aber wir haben was mit etwas Inflationssicherndem, Wertsicherndem zu tun. So, auf deine Frage, woher bekommen wir die Steine? Ja, möglichst aus den Ursprungsländern. Also wir haben Verträge mit 40 Minen in Sri Lanka. Wir kaufen in Burma direkt ab der Mine. Dort, wo es ein bisschen heikel ist, finanziell, wirtschaftlich, auch von der Sicherheit her, wie zum Beispiel Madagaskar, greifen wir auf Broker zurück, die für uns vor Ort sind und einkaufen. So, wo habe ich mein Wissen her? Naja, ich habe, glaube ich, zehntausende Edelsteine in den letzten 30, 35 Jahren gesehen. Das ist einmal ein Teil des Wissens. Und ganz wichtig, die Steine werden ja alle zertifiziert. Das heißt, in der Echtheit bestätigt, Herkunft, Echtheit. Und das machen nicht wir, sondern das machen unabhängige Institute. Und da haben sich die Schweizer Institute eine marktbeherrschende Stellung herausgearbeitet in den letzten 20 Jahren. Allen voran Schweizer Stiftung Edelsteinforschung, Gübelin Gem Lab in Luzern, Gem Research Swiss Lab in Luzern. Und ich habe bei all denen meine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich bin zu denen gegangen, die es wirklich wissen sollen, was einen Edelstein ausmacht, und habe dort meine Ausbildung gemacht. So, das war ein erster persönlicher Einstieg.
Kurzer Abriss, vielen Dank. Will ich auch vielleicht eine kurze Anekdote dazu ergänzen, weil mein erster Kontakt mit Edelsteinen war ein ganz anderer. Das war nämlich damals 2012 auf dem, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, irgendwie Rocket Center in New York. Also das ist so, von dort aus kannst du dann auch nochmal so die ganze Skyline überblicken, und da habe ich nämlich meiner Frau einen Antrag gemacht, und da hatte ich nämlich einen Ring dabei, ist ja klar, ne? Und da habe ich meinem Juwelier, das ist ein guter Freund von mir, meines Vertrauens, habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen Ring, und ich habe keine Ahnung, wie sowas ausschauen soll, aber ja, so ein Brilli wäre schon ganz nett, ja. Und dann hat er mir den Ring halt gemacht und bin damit dann mit meiner Frau nach New York geflogen, habe mir den nicht angeschaut. Und dann kurz bevor ich den halt ausgepackt habe, habe ich den angeschaut. Ich dachte, scheiße, wo ist jetzt der Ring? Wo ist der Stein? Das stimmt was nicht. Und dann habe ich den angerufen. Ja, du musst den damals so, also der ist, ne, ich hatte nur ein kleines Budget, das ist also ja über ein Jahrzehnt her. Der ist super klein gewesen, dieser Diamant. Und der ist da zwar heute noch drauf, aber ich habe damals für den Ring, glaube ich, 800 Euro oder so gezahlt. Und ja, also das waren so meine ersten Erfahrungen mit den Diamanten. Ist mir fast ein bisschen peinlich. Gut, anders machen es ja die Königshäuser, ne? Also du hast ja in deinem Buch auch mit Menschen gesprochen oder auch interviewt zu den Inhalten. Ich glaube Habsburg, mit den Leuten von Habsburg hast du gesprochen, die ganze Königreiche damit abgesichert haben, damit auch investiert haben, das damals schon als nicht als Grundschuld, sondern als Pfand dann hinterlegt haben. Geht denn das heute noch? Kann man damit zu seinem Banker gehen und sagen, ich möchte mir ein Haus kaufen oder irgendwas kaufen? Nimm das bitte als Sicherheit. Ist das möglich?
Ja, du hast etwas Wichtiges angesprochen. Es hat eine lange Zeit gegeben, als Edelsteine der Wertspeicher schlechthin war, egal für welches aristokratische Haus weltweit. Dann nach Erstem Zweiten Weltkrieg haben die Wertpapierverbriefungen zugenommen. Das heißt, man ist in der Finanzwelt weggegangen vom physischen Investment, außer Gold natürlich, hin zu den Verbriefungen. Und das kommt jetzt. Aber jetzt kommen die realen Investments, die alternativen Realinvestments wieder ganz, ganz stark zurück. Und ja, seit einigen Jahren können jetzt Edelsteine auch wieder als Collateral, also als Hinterlegung, verwendet werden bei Banken. Also wir arbeiten mit zwei zusammen, die sogar dann Kredite geben auf Portfolios, die hinterlegt werden. Also die werden mit den üblichen Raten, wie heute Gold auch, dass man heute eine Belehnung hat auf 50-60%, werden durchaus auch akzeptiert, jawohl.
Na stark, okay. Also das heißt, back to the roots geht's hier wieder. Und das ist ja auch ein bisschen so die Stimmung oder die Wahrnehmung der aktuellen Zeit. Also ich denke mal, ihr werdet euch vor Anfragen kaum retten können. Aus einem Grund, nämlich alles ändert sich. Der Aktienmarkt, die erste Hälfte 2022 war die schlechteste seit 50 Jahren. Die Währung, in der wir leben, also Euro, ist fragwürdig, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger. Auch andere sind fragwürdig. Und auch mit dem Thema Gold und Silber gilt ja als Krisenwährung, hat sich jetzt eigentlich auch mehr oder weniger stabil gehalten. Aber die Wahrheit ist, in den größten Krisen wurden auch Gold und Silber immer wieder sowohl der Handel als auch der Besitz verboten. Wie ist es denn da mit den Edelsteinen, mit den Farbedelsteinen? Kann das mir verboten werden zu besitzen? Kann der Handel eingeschränkt werden? Wie gibt es da irgendwelche Risiken, auf die man da besonders achten müsste?
Also Handelsverbot hat es noch niemals gegeben, überhaupt noch nie. Kann mir der Besitz verboten werden, würde ich verneinen, weil wir sind ja hier im Bereich, Also wir verkaufen unsere Steine ja ungefasst. Wir sind keine Juweliere, wir sind Edelsteinhändler. Wenn der Kunde möchte, können wir natürlich, wir haben Goldschmiede, die für uns arbeiten, daraus Schmuck machen. So, warum erzähle ich das jetzt? Naja, der persönliche Besitz von Schmuck wird mir schwerlich verboten werden können. Und es ist ja auch eine gute Idee, wie man Edelsteine transportieren kann, gerade in unsicheren Zeiten. Man lässt sie fassen. In einen Ring, in einen Anhänger und sei es nur in Silber. Ja. Und wir haben gemerkt, dass Unsicherheit am Markt, und zwar in jeder Form, das war 2008 der Fall, dann der Boost, und es ist fast ein bisschen unethisches zu sagen, bei uns war Covid, die erste Zeit von Covid, ein unglaublicher Boost, als es losging 2020, dass du richtig gemerkt, in den Märkten ist Verunsicherung. Du hast doch in einer deiner anderen Folgen gesagt, die Leute wurden zu Hause eingesperrt zu ihrem Schutz. Ja. Das gab ihnen zwei Möglichkeiten. Erstens Zeit nachzudenken und auch Zeit nachzudenken über unsichere Zeiten. So, jetzt haben wir momentan die Frage der Inflation. Stark steigend, das wissen wir alle. Plus natürlich den Krieg Russland gegen die Ukraine. Und betrifft ja nicht nur unser Produkt. In Krisenzeiten, in Unsicherheitszeiten schwenken die Menschen auf Realinvestments. Du brauchst ja, oder wir brauchen es ja nur ansehen. Wie entwickeln sich die Märkte für Gemälde, vor allem Altmeister und berühmte neue Künstler? Wie haben sich die Preise entwickelt für Oldtimer? Inzwischen, wie haben sich die Preise entwickelt für Wein, Whisky bis hin zum Essig? Es gibt ja alle möglichen alternativen Investments auf dem Gebiet. Ja? Und da sind wir als ein Nischenprodukt, als wichtiges Nischendiversifikationsprodukt ebenfalls dabei, dass die Menschen sich umgesehen haben und gesagt, okay, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Und ich bin ein absoluter Fan von Diversifikation. Ich würde niemals einem Menschen sagen, so, du setzt jetzt 70% deines Geldes auf Edelsteine, das ist Nonsens. Ja? Ja. Weil du Gold und Silber ansprichst. Also nahezu alle meiner Kunden, wirklich alle, haben Edelmetalle in irgendeiner Form zu Hause, sei es Barren, sei es Münzen. Ich kenne kaum jemanden, der es nicht hat. Ich habe es selber auch genauso. Ja? Das heißt, im Sinne einer Diversifikation, einer Verbreiterung neben verbrieften Rechten, Securities, haben diese alternativen Realinvestments alle ihre Begründung in unsicheren Zeiten.
Man könnte jetzt, weil du sagst, das ist so, jeder hat Gold und Silber, wenn wir das jetzt im Drogenjargon sprechen würden, ist quasi Gold und Silber die Einstiegsdroge für den Edelmetallbesitz oder Handel. Wenn man es negativ ausdrücken möchte, ist natürlich was ganz, ganz Positives. Lass uns nochmal eine andere Sache besprechen, das mir damals auch im Flugzeug gekommen ist. Wenn du da so einen Edelstein hast, und die sind ja gar nicht so groß, ja, also wenn du da einen hast, der so groß ist wie dein Fingernagel vom kleinen Finger, der kann unter Umständen schon mal einen sechsstelligen Betrag aufrufen. Und ja, klar. Interessant ist natürlich auch für Kunden, wie kann man sowas transportieren? Also ich habe einen Kunden, der hat zu mir gesagt, du Florian, ich habe auf jedem Kontinent der Welt physisch so viel Gold liegen, dass ich in jedem Kontinent zu jeder Zeit als Millionär wieder starten könnte, wenn ich alles verliere. Und wie kriege ich jetzt beispielsweise so einen, sagen wir mal, einen blauen oder einen roten Rubin von dem Flughafen Nürnberg nach Sydney? Kann ich den einfach in die Hosentasche stecken? Wird mir den der Zollbeamte abnehmen? Muss ich das anmelden? Wie läuft sowas?
Also dem deutschen Zoll ist es vollkommen egal. Das ist einmal die erste wichtige Aussage, weil Ausfuhr kein Problem. Ja. Wenn ich jetzt brav meinen steuerrechtlichen Vorschriften folge, müsste ich natürlich in Sydney anmelden und in Sydney deklarieren und einführen. Ja. Ja. Ich habe zwei Beispiele für unsere Zuschauer und dich mitgebracht, nämlich zwei Preisklassen und Größenklassen. Mhm. Ich halte das mal kurz in die Kamera. Das ist, wenn es nicht spiegeln würde, genau. Jetzt, ja. Das ist ein Blausaphir, der hat 2,5 Karat. Ich darf das kurz übersetzen. Also das sind 0,5 Gramm, weil ein Karat sind 0,2 Gramm. Also das sind 0,5 Gramm, halbes Gramm. Der ist jetzt aus Sri Lanka, ist eine sehr gute Qualität, ebenfalls mehrfach zertifiziert. Und der hat jetzt einen Preis von 10.500 Euro. Ja. Das heißt, ich bin auf einem Fünftel eines Kilogramms Gold vom Wert her, bei einem Gewicht von 0,5 Gramm. So. Super, ja. Das heißt, diesen Stein müsste ich, wenn ich meinen bürgerlichen Pflichten folge, natürlich in Sydney bei der Einfuhr deklarieren, weil er deutlich über die Einfuhrgrenzen drüber ist. Tatsache ist auch, dieser Stein hat keine metallischen Eigenschaften. Das heißt, er ist im Röntgen nicht sichtbar. Das habe ich nur so nebenbei gesagt. So, jetzt machen wir ein anderes Beispiel, den Kragen heute. Das ist einfacher zu sehen. Das sind 12 Karat des gleichen Steines, also Blausaphir. Der ist jetzt aus Sri Lanka. Das ist jetzt eine Testfarbe. Da sind wir bei 120.000 Euro bei diesem Stein. Ich lasse meine Steine für mich selbst in der Sammlung und bei der Geldanlage immer gerne auch in Gold fassen. Also ich habe hier verbaut 35 Gramm 18-karätiges Gold. Ist immer nett, das Draufgabe hat man gleich mit. Und auf einmal wird aus diesem Edelstein ein persönlicher Gegenstand.
Ah.
Und der persönliche Gegenstand ist jetzt nicht mehr zollpflichtig, weil ja der Zöllner auch völlig zu Recht natürlich annimmt, du nimmst den Ring wieder mit aus Sydney, wenn du abreist.
Ja.
Also,
sehr gut.
Jetzt ist keine Anleitung zu Schmuggel, aber illegal wäre es natürlich, ich würde ihn nicht anmelden, also ich melde ihn natürlich schön brav an, aber in meinem persönlichen Schmuck wird kein Land der Erde irgendetwas sagen, wenn ich es in meinem Schmuck drinnen habe, mit 120.000 plus, naja, 35 Gramm Gold, das ist ein schöner Wert.
Ist ja auch ähnlich, ne, mit solchen Uhren und so weiter, also da gibt's,
Sammle selbst, genau.
Verschiedene Beispiele, ganz genau, ja, genau, verstanden. Also, jetzt nehmen wir aber mal an, wir zwei stehen dann in Sydney, nicht mehr am Airport, weil das sind wir ja durchgelaufen mit unserem Schmuck am Finger. Und überlegen uns dann, wie können wir jetzt diese Werte dort flüssig machen? Ist, weil diese Uhr, die ist schön, die hat einen Wert, die kann auch irgendwie eintaxiert werden. Leichter ist es bei Aktien und bei Immobilien. Das ist also sehr leicht, die im Wert zu benennen. Aber jetzt könnten wir ja da drüben zu einem Edelsteinhändler gehen und dann streiten wir uns über den Wert, weil dann sagt der, ja, ist mir wurscht, du kommst aus Deutschland, dir vertraue ich nicht, ich gebe dir keine 120.000 dafür. Wie läuft sowas?
Also mit Vertrauen, um das einmal auszuräumen, das ist die einfachste Geschichte, weil alle diese Steine sind ja zertifiziert. Das heißt, du hast die internationale Zertifikate mit, die du bitte aber nicht im Handgepäck dann natürlich hast, sondern die du dir mit DHL oder FedEx einfach nachschicken lässt. Das ist einmal der erste Punkt. Ja? Weil wir befördern auch niemals Edelstein mit Zertifikat aus Sicherheitsgründen für den Digital.
Ja? Wird getrennt, ne? Genau.
Getrennt bitte, ja. So, zweitens jetzt, was würde ich machen? Ich würde drei Dinge machen. Ich würde zu einem renommierten Auktionshaus gehen in Australien und würde fragen, die haben alle heute Farbsteinauktionen, wirklich alle Auktionshäuser der Erde. Ich würde einfach sagen, so Freunde, was werdet ihr erzielen? Was ist eure Einschätzung? Das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei hast du skizziert. Ich würde zu Kollegen von uns gehen und würde sagen, okay, Freunde, ich habe die Schweizer Zertifikate, weil den Sydneyer wird das Österreichische ehrlich gesagt überhaupt nicht interessieren, aber der Schweizer sehr wohl. Ich würde sagen, okay, Freund, ich habe das, was gibst du mir dafür? Und ich würde zu den großen Juwelieren gehen. Ja. Eines darf man nicht vergessen. Alle diese Edelsteine können ja zwei Zwecke annehmen. Entweder A, ich lege sie in den Tresor, einfach so wie sie sind und mache daraus Wertaufbewahrung. Oder ich trage sie. Das heißt, auch die großen Juweliere haben dauernd Nachfrage nach hochwertigen Steinen. Also gerade diese naturfärbigen, unbehandelten Steine sind so selten, dass in einer guten Qualität, da können wir dann nur drüber reden, was definiert gute Qualität, dass es für den Juwelier im Einkauf interessant ist. Mhm. Ja. Und ich habe ein sehr interessantes Erlebnis gehabt mit meinem größten Edelsteinkunden. Der hat am Anfang, er hat einiges an Geld, und der hat am Anfang einen Rubin gekauft von uns und um 100.000 Euro ist, ich wusste nicht, dass er mit einem bekannten Juwelier, mit einem großen befreundet ist, ist dorthin gegangen und hat zu dem gesagt, was gibst du mir im Einkauf? Und dieser Juwelier hat gesagt, 100.000. Das war genau die Summe, die er bei uns gezahlt hat.
Wow.
Der Kunde hat einen zweiten Wohnort, der ist in Singapur. Mhm. Hat das Gleiche noch einmal gemacht mit einem Juwelier in Singapur. Da kam fast genau die gleiche Summe raus. Mhm. Dann ist er zu mir zurückgekommen, der Kunde hat gesagt, jetzt weiß ich, dass die Ware in Ordnung ist, jetzt darfst du mir Steine verkaufen. Also auf deine Frage zurückkommen, Sydney, Australien, drei Wege. Auktionshaus, Edelsteinhändler, großer Juwelier.
Lass uns, das ist mir bei deiner Erzählung jetzt noch aufgefallen, nochmal an deinen Ring denken. Verlieren die im Wert? Weil ich bin sehr ungeschickt und unachtsam manchmal in meinem Alltag und schramm da schon mal gegen irgendwas dagegen. Wenn jetzt da eine Schramme drin ist, was passiert denn dann?
Die kommt nicht rein. Das ist die schnellste Antwort. Also wenn ich meinen Saphir hier nehme, ich trage ihn selbst sehr viel, der hat Härtegrad 9.
Ja.
Mosche Härteskala geht von 1 bis 10. 10 wäre dann der Diamant.
Ja.
Alles, was dich im täglichen Leben umgibt, hat einen niedrigeren Härtegrad. Das heißt, Glas ganz normal kannst du mit diesem Stein schneiden. Du kannst auf einer Granitplatte entlang schrammen in deiner Küche und die Granitplatte hat einen Kratzer.
Ach so, okay. Ne,
das also das Einzige, was diesen Saphir kratzen würde, wäre Diamant direkt. Das würde ich nicht machen. Ja. Und man muss bei Edelsteinen unterscheiden zwischen Spaltbarkeit und Sprödigkeit. Der Diamant zum Beispiel ist perfekt spaltbar. Würde ich einen Diamanten auf eine, also genauso werfen, dass auf seine Spaltfläche, auf seine Spaltung fällt, würde er zerbrechen. Rubin und Saphir dagegen haben keine Spaltbarkeit, gar keine, null. Das heißt, das Maximale, was passieren könnte, und dazu müsste ich diesen Ring jetzt abziehen, wirklich so nehmen und aus einem Meter auf einen Marmorboden werfen, könnte eine Facette, also eine Schliffkante, abbrechen. Aber das macht doch bitte kein Mensch von uns, dass er das willentlich so macht. Ja?
Oh Gott,
ja. Also ich habe Ringe gesehen aus Adelshäusern, wo der Saphir oder der Rubin 200 Jahre getragen wurde von der Familie. Und die hatten maximal oberflächlich ganz leichte Kratzer, die kann man rauspolieren. Das kann jeder gute Edelsteinschleifer. Und dem Stein ist nichts passiert. Also wenn jemand sagt, ich möchte es tragen, meine Steine, sage ich Rubin und Saphir bitte und natürlich Diamant, da passiert nichts. Smaragd ist schon ein bisschen heikler. Smaragd hat nämlich Härtegrad 7,5 bis 8. Da kann schon ein Kratzer reinkommen. Aber getragen bitte Rubin und Saphir.
Du siehst, also meine Fragen sind da sehr, sehr basic, aber du antwortest da sehr anschaulich, das freut mich. Darf ich da dich mal eine persönliche Frage stellen? Was war dein erstes wirklich bewusstes Investment in so einen Edelstein? Hast du den heute noch und was ist er wert oder was wäre er wert, wenn du ihn noch hättest?
Da sind wir jetzt ungefähr so wie bei deinem Beispiel mit dem Diamantring. Also mein allererstes Investment, damals nicht so gedacht, aber es war später, es hat sich herausgestellt, dass eines war ein Aquamarin, heißt der, von Aquawasser.
Ja, okay.
Ist der Schwesternstein zum Smaragd, gehört also zur sogenannten Beryl-Gruppe. Mhm. Und da war ich 14 Jahre alt. Ich glaube, der hat damals in Euro gekostet, irgendwas mit 25 Euro, plus minus, weil es war viel Geld für mich, ich war 14 Jahre alt.
Klar.
Und den habe ich noch immer. Gegenwert heute ist etwa 300 Euro.
Oh, schön.
300, 350. Das war mein erster, noch nicht Investment. Investments kamen dann später, als mir bewusst wurde. Das war erst so 2006, 2008, dass mir auch bewusst wurde, wie stark das im Wert steigt, die Ware, und dass es eine gute Idee ist. Und ich habe heute eine sehr große Sammlung. Also eine private Sammlung. Ich schaue immer, was kommt Seltenes rein, das ziehe ich aus der Firma raus, kaufe es mir privat selber ab. Und ich lasse meine Steine zum größten Teil fassen. Ja, das hat auch einen Grund. Ich habe eine sehr, sehr gute Kundin und liebe Freundin gehabt. Das ist 10, 12 Jahre her. Mhm. Und die hat großen Schmuck, also das, was man als Klunker bezeichnet, getragen. Und ihr Mann genauso. Einfach aus Spaß. Ja, die haben sich riesen Schmuckstücke machen lassen. Der hat als Mann solche Amulette getragen. Okay, gut. Aha. Die hat dann irgendwann zu mir gesagt, Thomas, warum lässt du dir die Stücke nicht fassen? Sind doch so schön. Es ist so schade, dass die im Tresor versauern. Die könnte man auch tragen. Und seitdem bin ich ein Fan auch von Ringen beim Mann. Also ich glaube, ich habe 15 Paar Manschettenknöpfe. Ich trage sehr gerne Manschettenknopfhemden. Ja. Mhm. Und ich trage gerne Ringe zu meinen Uhren. Und ich suche wirklich Uhr zu Schmuck aus und retour.
Ja, das ist ein guter Punkt. Aber hinsichtlich eines Investments hätte es jetzt wenig Vor- oder Nachteile, die Fassung, oder ich kann mich sogar erinnern, irgendwie die Fassung hat keine Auswirkung dann, okay.
Nein, das Einzige, was dir als Käufer natürlich klar sein muss, wenn du fassen lässt, ja, wenn du wiederverkaufst, es klingt jetzt sehr barbarisch, was ich sage, wenn du verkaufen gehst, nimmt man den Stein, sägt ihn aus der Fassung heraus, was sehr leicht geht, das kann jeder machen, einfach eine Eisensäge aus dem Baumarkt, ritsch, ratsch, ratsch, und der Stein fällt heraus. Warum? Die Eisensäge kann den Stein nicht beschädigen. Das ist vollkommen unmöglich. Und auf diese Weise hast du ihn wieder heraus. Das heißt, du bekommst für die Fassungsarbeit des Goldschmiedes nichts gezahlt, wirklich nichts. Es tut mir leid, das ist Sunkkost. Aber du bekommst das Gold und den Stein wieder zurück. Mhm. Das ist halt ich sage immer, das ist der Preis dafür, dass ich etwas sehr Schönes trage, dass ich eben für die Fassungsarbeit nichts bekomme mehr. Wobei, das ist überschaubar. Fassung in einem Anhänger einfach gemacht in Silber kostet dich 300 Euro, in Gold einfach gemacht kostet dich 600, 800 Euro. Und ein komplexer Ring wie der ist ziemlich komplex gemacht, Doppelboden und so weiter, mag dich vielleicht 2000 Euro kosten. Aber okay, bei 35 Gramm Gold und 120.000 für den Stein, überschaubarer Preis.
Ja, mit Sicherheit, ja. Und jetzt noch eine letzte Ankündigung, denn da habe ich den Thomas im Vorfeld auch schon gebeten. Kannst du es nochmal herzeigen? Denn ich möchte mir jetzt gerne so einen Edelstein kaufen. Was hast du denn da Schönes für mich rausgesucht und warum gerade den? Lass mich da mal ein bisschen teilhaben oder uns alle.
Das ist ein Rubin aus Burma. Ich kann ihn jetzt nicht herzeigen, weil er momentan im Tresor liegt, gut aufbewahrt.
Okay.
Das ist ein Rubin aus Burma, du hast es schon angesprochen, die seltensten Rubine der Erde und damit auch die am stärksten wertsteigendsten der Erde kommen aus Burma. Da kommen seit 1000 Jahren jetzt die Edelsteine her.
Okay.
Die Rubine her.
Wahnsinn.
1,8 Karat, also schön groß, wunderschöne leuchtende Farbe. Mhm. Und ganz wichtig, dieser Edelstein ist dreifach zertifiziert. Einmal von der Deutschen Stiftung Edelsteinforschung in Idar-Oberstein, einmal von Gem Research Swiss Lab in Luzern und einmal vom Gemologischen Labor Austria in Wien. Damit habe ich dreifache Sicherheit, oder damit hast du, herzlichen Dank, wirklich Sicherheit, dass dieser Stein echt ist, unbehandelt ist, wirklich aus Burma kommt. Und das ist gerade für den Wiederverkauf extrem wichtig.
Wir sind ja hier bei der Investorenausbildung. Das heißt, Investment bedeutet also, wir wollen in Zukunft die Erträge dann haben. Was kann ich denn da erwarten, Thomas? Ohne jetzt dir ein Versprechen abbringen zu wollen, aber so eine kleine Richtschnur, wo könnte man da hinkommen?
Also ich rechne bei Burma Rubin mit 8-10% per anno geometrisch berechnet, auch für die nächsten Jahre. Das wird drinnen sein, die Steine verknappen, die Nachfrage steigt. Und wie wir alle wissen, weniger Ware auf dem Markt, mehr Nachfrage lässt Preise steigen. Also ich gehe von einer stabilen Erwartung in die Richtung oder Preisanstiegserwartung aus.
Wahnsinn. Also 8-10%, das schlägt ja den durchschnittlichen Ertrag eines ETFs im Bereich Aktien. Ne? Da sind wir irgendwo so bei 7-8% vielleicht. Also allein deswegen schaue ich mir das schon mal sehr, sehr genau an. Und wie gesagt, also auch das Commitment von meiner Seite, die Rechnungsdaten sind bereits alle beim Thomas schon hinterlegt. Das werde ich dann wirklich hoffentlich sehr, sehr stolz dann in die Kamera zeigen. Wie schnell, wenn ich jetzt heute auf den Kaufen-Button drücke, ist denn das bei mir ungefähr, Thomas? Das kommt ja von Wien, von deiner Firma zu mir nach Hause, ne?
Also bei uns ist der Ablauf so, wenn du zum Beispiel auf der Homepage von uns auf Kaufen-Button drücken würdest als Kunde, bekommst du am gleichen Tag noch eine Rechnung. Wir bitten um Überweisung. Wenn das Geld am Konto ist, wird der Stein versichert, versendet, also inklusive der Zertifikate, vollkommen versichert. Das ist auf unsere Kosten, keine Extrakosten. Und du kannst dir den Stein ansehen. Also in der Regel geht das in 5 Werktagen durch. Und wenn du nicht zufrieden sein würdest, würden wir den Stein auch wieder abholen lassen, versichert bei dir. Um einfach jedes Risiko auszuschließen, dass der Stein verloren geht. Wir haben eine Bündelversicherung. Das heißt, wir können versenden, wir können rücksenden. Das geht alles auf unsere Kosten.
Geil.
Ja. Ja.
Dann sind wir am Ende des Interviews. Ich würde sagen, lieber Thomas, danke für deine Zeit. Danke auch an dich, liebe Zuschauer, für die Aufmerksamkeit. Und bis dahin, alles Gute. Servus. Ciao.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram. Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.